Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Nummer 136. Diese Woche wieder mit mir und dem Thomas.
Hallo.
Hallo, lieber Thomas.
Das ist sehr ungewohnt.
Dass wir das gemeinsam machen, oder was meinst du?
Dass du mich Thomas nennst.
Ach so, das war das. Du hast direkt auch so richtig schockiert geguckt.
Ja, weil ich das denkst, ich gar bin deine
Freundin, ne? Weil du nur gewohnt bist, von Liebenden so genannt zu werden.
Eigentlich nennen mich nur Familie, nennt mich Thomas.
Ja, siehste.
Ich ja früher, also das Tom kam ja erst, als ich bei Gamona gearbeitet habe und es da einen Thomas gab. Und dann habe ich gesagt, nennt mich einfach Tom. Oh,
auch im Freundeskreis hatte ich keiner Tom, irgendwie eine Schule oder sonst was?
Ganz zum Schluss in der Schule hatte ich das auch ab und zu. Und auch auf meinem Abi-T-Shirt stand hinten Tom drauf. Aber die meisten Leute haben mich einfach Thomas genannt.
Ist das nicht komisch, wenn du dann so spät in deinem Leben erst dann deinen Namen wechselst? Weil du, wenn du den ganzen Leben Thomas gewohnt warst, dann erst mit 20 oder so dann Tom genannt wirst, da kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, nee, das weiß ich nicht.
Es war auch sicherlich eine Umgewöhnungsphase, aber ich habe da gar keine so aktive Erinnerung dran, dass ich dir jetzt sagen könnte, dass das irgendwie groß komisch war. Es war halt besser, als ständig auf Thomas zu reagieren und nicht gemeint worden zu sein.
Das ist aber auch sehr überraschend, dass das erste Mal war, dass du noch mit einem Thomas zusammen in irgendwie tätig warst.
Also in der Schule gab es auch andere Thomas, aber die waren nicht bei mir in den Kursen mit drin.
Ja,
da hatte ich einfach Glück quasi.
Mhm. Ja. Ich begrüße Sie alle zu diesem Interviewformat mit Thomas Goik.
Unsere Folge 1. Abiturjahre 2004 bis 2007.
Über die Lebensgeschichte von Thomas Goik und die Frage: Wurde Thomas Goik rausgeschickt, um zu sterben? Das soll das Thema für heute sein.
Ich hatte quasi keine Chance.
Ja, hattest gar keine Chance. Du wurdest nicht richtig vermarktet. Auch die Entwicklung wurde zu früh abgebrochen. Das war alles nicht so richtig gut. Wir wollen heute über Spiele reden, die ohne Chance in die Welt hinausgeschmissen wurden. Also Spiele, die aus den verschiedensten Gründen vielleicht unverdient, vielleicht aber auch verdient, nie große Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich glaube, man tendiert dann automatisch sehr stark zu den Geheimtipps, zu den Spielen, die eigentlich viel mehr Publicity verdient hätten. Aber es gibt auch durchaus Spiele, die quasi rausgeschickt wurden, um zu sterben, mit dem vollen, also wo der Grund dahinter war: Wir glauben nicht an das Spiel, wir schicken das jetzt, wir verkaufen davon jetzt noch ein paar tausend Einheiten, weil es jetzt zu spät ist, um es zu canceln. Und manchmal finde ich diese Geschichten mindestens genauso interessant.
Also ich meine, wir sind mittendrin in einer mit Skull and Bones, wo ich das Gefühl habe, das ist gerade etwas, das noch im Gange ist. Aber vielleicht wird das ja erfolgreich trotz allem.
Man weiß nie.
Das kann ja passieren, weil bei Ghost Recon Wildlands oder so, dem hätte ich halt auch vorher gesagt, das interessiert doch keinen.
Ja.
Und dann hat sich das mega gut verkauft.
Das kann ich bei Ubisoft-Titeln nie einschätzen, weil so ein Far Cry ist dann auch jedes Jahr erfolgreicher als das Jahr davor und vielleicht ist dann auch ein Skull and Bones jetzt sicherlich kein Far Cry 6 oder Far Cry 5 in seinem Erfolg, aber vielleicht hat es dann ja seine paar Millionen Fans.
Die haben zumindest das Marketing, das muss man ja sagen, Ubisoft haut die Dinger ja dann auch gut raus, dass das jeder halbwegs mitbekommt.
Ich glaube, Skull and Bones hatte das Glück, dass nichts anderes gerade kommt bei Ubisoft, das heißt, sie haben nichts groß anderes, auf das sie verweisen können, deswegen konzentrieren sie sich sehr auf Skull and Bones, aber das stimmt, das kann man denen nicht vorwerfen.
Der Februar nächstes Jahr ist ja auch schon sehr voll, aber der März noch nicht. Und im März kommt es gerade raus. Und
bei Ubisoft dann vielleicht da das Problem, weil da kommt dann auch Assassin's Creed raus. Da nähern wir uns dann an Assassin's Creed Mirage, wo ich denke, dass sie einen größeren Fokus drauf legen wollen als auf Skull & Bones, gerade weil ja Skull & Bones jetzt schon sein Marketing quasi hinter sich hat.
Aber Ubisoft würde doch nie ihre eigenen Titel super zeitgleich zueinander
Nein, das glaube ich
das
auch
ist ja
nicht.
Dumm.
Ist das vielleicht eine Überleitung, die du direkt tätigen möchtest, lieber Tom? Falls du lieber mit einem anderen Spiel beginnen wolltest, einem anderen Beispiel, auch das gerne.
Ich hatte jetzt kein spezifisches, das ist auch nicht allzu großes, aber mir fällt da immer Beyond Good and Evil ein und Prince of Persia Sands of Time, wo ich das Gefühl habe, Beyond Good and Evil ist immer das, was den kürzeren Dings gezogen hat. Wie sagt man?
Stick auf Deutsch.
Stick, genau, den kürzeren Stick gezogen. Und man sagt, glaube ich, einfach den kürzeren gezogen.
Ja, den kürzeren gezogen.
Und Prince of Persia Sands of Time war damals ziemlich erfolgreich. Das hat ja dann eine ganze Trilogie gespawnt und Beyond Good and Evil hat bis heute noch keinen Sequel. Aber man muss sich halt mal in Erinnerung rufen, Beyond Good and Evil ist erschienen 2003 und zwar, ich glaube, original eine Woche oder so nach Sands of Time.
Mhm.
Also wirklich super nah beieinander. Die haben sich gegenseitig den Markt abgegraben und da hatte Prince of Persia dann das größere Profil.
Mhm.
Und es ist ja auch das gleiche, also ne, im Groben das gleiche Genre. Und kurz davor kam auch noch Herr der Ringe, Rückkehr des Königs raus, was ja damals ein großes Ding war.
Mhm.
Und das ist ja auch so ein ähnliches Genre, ne? Action-Adventure, halt sehr viel mehr Gemetzel, aber trotzdem. Und das war, glaube ich, einfach keine schlaue Release-Strategie bei einem Spiel, das dadurch, dass es jetzt so eine sehr eigene Welt hat und auch eine neue IP ist, glaube ich, ein bisschen mehr Hilfe brauchte bei der Vermarktung.
Ja, das glaube ich auch. Also tatsächlich, das war bei Beyond Good and Evil ein bisschen verteilt. Da erschien es am 11. November auf der PS2 und dann am 19. November auf PC und dann am 2. Dezember auf der Xbox und dann am 11. So. Dezember auf dem GameCube, aber immer mit einer Woche, also immer mit einer Woche Abstand. Und Prince of Persia erschien tatsächlich genau dazwischen. Das erschien dann Sands of Time am 18. November für die Xbox und für GameCube und am 10. November für PlayStation 2. Ja. Also tatsächlich sehr der, wie du sagst, der gleiche Veröffentlichungszeitraum. Und war auch bei mir ganz konkret ein Problem, das weiß ich noch, weil ich die ja beide auch spielen wollte. Und im Falle von Beyond Good and Evil hatte ich dann, glaube ich, auch noch ein bisschen länger gewartet und Sands of Time dann direkt zum Launch geholt. Aber gerade wenn wir über vielleicht 14-Jährige reden oder ein bisschen älter, vielleicht auch 16-, 17-Jährige, einfach über Menschen, die noch nicht jetzt fest in einer Berufsausbildung oder danach stecken, da ist es schon ziemlich unmöglich, mehr als ein Spiel neu im Monat zu kaufen.
Ja, wahrscheinlich. Und ich meine, ich weiß aber noch, dass bei mir als Jugendlicher Beyond Good and Evil auch aufgrund der ganzen Welt und der Charaktere und so, das hat bei mir nicht gezündet. Mhm. Prince of Persia habe ich ja verschlungen.
Ja.
Aber eigentlich auch nur, weil einer meiner älteren Brüder hat mich darauf hingewiesen quasi und der hat mir diese Reihe nahegebracht und der war auch schon vorher Fan von dem 2D Prince of Persia
von
und
3D
sogar
auch?
Und sogar von Prince of Persia 3D. Ich habe dem dabei zugeguckt, wie er Prince of Persia 3D durchgespielt hat.
Boah, das will ich auch mal spielen.
Und ich war ja damals schon Fan von Tomb Raider und so. Und das war ja dann ein logischer Schritt. Mhm. Prince of Persia war dahingehend dann voll die Offenbarung, weil das ist so, das spielt sich so gut. Spielt sich heute ja noch fantastisch.
Was glaubst du denn? Wird Beyond Good and Evil 2 jemals zum Sterben rausgeschickt werden oder wird es soweit gar nicht kommen?
Ich glaube schon, dass wir das noch sehen. Es wird ja noch entwickelt und ich glaube, was gerade stattfindet, ist halt eine Umstrukturierung. Wenn jetzt Michel Ancel nicht mehr dabei ist, dass dann ein Projekt rausgemacht wird, das man tatsächlich fertig entwickeln kann. Und dass wir da am Ende hoffentlich noch ein gutes Spiel bekommen, weil ich glaube, die wenigsten Beyond Good and Evil Fans sagen, oh, ich brauche unbedingt dieses Planetenhopping, weil das hat ja, niemand wollte das eigentlich so richtig, habe ich das Gefühl zumindest.
Ne? Also niemand hätte jetzt, da wäre darauf gekommen.
Genau, ja, so ist vielleicht besser ausgedrückt. Und ich glaube, wenn du ein lineares Singleplayer-Action-Adventure bekommst, halt mit den Beyond Good and Evil Charakteren und mit einer guten Geschichte, dann wären viele Leute da schon sehr happy mit.
Sehr gut passend zu dem, was du da gerade sagst, es gab einen Tweet vor einigen Tagen von Brandon Sinclair, ein Videospieljournalist, der für Games Industrie schreibt, der folgendes schrieb: Duke Nukem Forever went 5,156 days from its announcement in 1997 to its release in 2011. It has been 5,234 days since the first Beyond Good and Evil 2 trailer has been released.
Damn.
Das bringt mich gerade dazu, zu Staub zu mich zu verwandeln. Der Gedanke, dass zwischen 1997 und 2011 weniger Zeit ist, als zwischen jetzt und dem Zeitpunkt, an dem dieser erste Beyond Good and Evil 2 Leaked Trailer kam. Ich glaube, der war, Entschuldigung.
Oh, Jesus,
das war, ja, ich hatte den Ton
sehr laut
ausgemacht, tut mir leid. Diese Leaked Gameplay Footage, von wann waren die? Ah, ich hasse dieses neue YouTube, wo man das nicht gut sehen kann. Sehe ich gerade hier nicht eindeutig.
Ist auch das ist scheiße, ne? Wenn du bei YouTube das Datum erstmal rausfinden willst und du musst irgendwie dreimal klicken.
Ja, aber also ab jetzt wohl offiziell das am längsten sich offiziell in Entwicklung befindliche Spiel aller Zeiten, eben inklusive auch dieser ersten Ankündigung, was ja noch ein anderes Spiel war, wo sie auf dieser Straße sitzen. Und das ist schon echt crazy. Wann war denn das? Die Spekulation begann 2007, ein zweiter geleakter Trailer kam 2009 und der erste müsste dann ja kurz davor gekommen sein, ja? Das war der offizielle von Ubisoft 2008. 2008 gab es den ersten Beyond Good and Evil 2 Trailer und jetzt haben wir 2022 und sind nicht wirklich viel weitergekommen, obwohl es zwischendurch sehr so aussah, als ob wir viel weitergekommen wären.
Ja. Ach, aber,
Mensch. Naja. Immerhin bringt es uns immer wieder coole Trailer. Ne, ich erinnere mich sehr an diesen CG-Trailer, wo dieser Release oder die neue Entwicklung genau mit dem Affen gestartet wurde und das war ja ein unglaublicher Trailer, der mir unglaublich Bock sofort auf das Spiel gemacht hat, der auch einen sehr anderen Vibe hatte, als eben dieses noch etwas kindlichere im ersten Teil. Also auch, es wird ja immer weniger kindlich, je länger du das Spiel spielst und es geht ja richtig ab, aber es hat ja trotzdem so ein bisschen was von Cartoon und so ein bisschen so eine Zeichentrickserie in seinem Stil, aber Beyond Good and Evil 2, allein mit seinen Dialogen, war da von Anfang an sehr, sehr weit weg.
Explicit.
Ja, und das war nie etwas, wonach ich jetzt explizit gefragt oder worauf ich gehofft hätte, aber ich fand immer cool, diese Vision zu sehen, auf die ich jetzt selbst nicht gekommen wäre, weil da immer viel zu hinter zu stecken schien.
Ja. Wie gesagt, ich bin ja nicht investiert in Beyond Good and Evil. Ich habe ja Nachholversuche gestartet und es hat nie so richtig geklappt. Aber, ja.
Also mal gucken, ob wir davon jemals mehr sehen werden, muss ich noch rausstellen. Aber Beyond Good and Evil 1 wäre hier eine erste Empfehlung. Ich weiß leider noch auch nicht mehr, das wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen, weil es so lange her ist, wie damals das Marketing war oder so. Mein gesamtes Videospiel-Marketing, meine Erfahrung gegenüber Giga Games.
Nee, bei mir ist es halt vor allem Magazin-Werbung, ne? Und da habe ich schon Beyond Good and Evil durchaus mitbekommen, aber ich glaube, da ist es halt so zwiegespalten. Einmal ist es dieses, okay, wir packen einfach zwei unserer großen Releases zeitgleich raus.
Ja.
Das ist keine gute Entscheidung. Ich glaube, Beyond Good and Evil hätte es so oder so schwer gehabt mit seinem etwas eigenen Setting und so und dann auch dieses Fotografieren und ich glaube, das funktioniert nicht ganz so simpel und einfach wie, hier ist ein Prinz mit dem Schwert.
Ja.
So, weißt du, rein von einer
Fantasie. Ja, es ist halt ein Zelda-like so ein bisschen, man hätte das irgendwie so ein bisschen, könnte man es halt sehr gut verkaufen und du hast halt deine Dungeons, du hast eine offene Welt zwischendurch, offene Anführungszeichen, die mit so Mini-Sachen, die du machen kannst, aber dann hast du deine festen Dungeons.
Aber es ist halt so ein Spiel, das mit der Zeit dann seinen Kult aufgebaut hat und dadurch ist ja dann ein zweiter Teil überhaupt erst möglich geworden.
Ja.
Nun ist der zweite Teil selbst jetzt eben auch so eine eigene Geschichte.
Exakt,
das ist wieder ein anderes Thema eigentlich, Spiele, die ewige Entwicklungszyklen haben.
Wirklich. Ich würde mal gerne ein Spiel erwähnen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ein nicht ganz unwesentlicher Teil der Zuhörerschaft gar nicht wissen wird, was das ist. Und ich glaube, da fängt es schon an, wo mein Argument halt startet, nämlich bei Monarch. Monarch erschien Anfang des Jahres, am 22. Februar 2022,
ja.
Und ist ein Spiel, das von dem Publisher Furyu kommt und dem Entwickler Lancaster heißen sie, glaube ich. Die haben auch ein paar coolere Sachen gemacht. Jetzt habe ich mir das mit Lancaster konkret nicht aufgeschrieben. Komme ich gleich nochmal zu. Eines der Kernverkaufsargumente, mit dem dieses Spiel Monarch nämlich angekündigt wurde, war jetzt nicht das Entwickler- oder das Publisher-Team, sondern war der Punkt, hier sind ehemalige Shin Megami Tensei-Leute bei. Und das ist, finde ich, in Zeiten von einem immer größer werdenden Shin Megami Tensei, von Persona, ein echt offensichtlicher, guter Ansatzpunkt, um ein Spiel zu verkaufen. In diesem Fall sind das halt Leute, die in den 90ern daran gearbeitet haben. Also die so wirklich am Ursprung der Reihe beteiligt waren, vor allen Dingen an Shin Megami Tensei IF, was halt ja so ein bisschen ein erster Schritt zu Persona war.
Ja.
Und dann halt mit Persona wurde dieser Schritt noch weiter getätigt und sollte so ein bisschen auch die Atmosphäre dieser alten Shin Megami Tensei-Spiele generieren. Und ist dann leider sang- und klanglos im Äther verschwunden, als es erschien. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass es eben keine großen Geldgeber dahinter hat. Es ist jetzt in diesem Falle halt nicht mal ein Square Enix. Nicht, dass das viel bringen würde, wenn wir uns aktuell die ganzen Square Enix-Releases angucken. Da ist auch nicht so, dass dann alle sagen, da bekommen wir alle von mit. Wäre nochmal ein anderes Thema. Aber Monarch ist, ich muss es glaube ich erstmal beschreiben, was es ist. Es ist ein Taktik-JRPG, könnte man sagen. Du bist tatsächlich, wie auch in Persona oder Shin Megami Tensei IF, in einer Schule unterwegs, der schlimme Sachen passieren. Und dann kämpfst du in Rundenstrategien. Aber anders als in einem Persona oder in einem Shin Megami Tensei. Denn es ist so ISO-Grafik und Grid-basiert. Das heißt, Bewegung ist sehr wichtig, in welchen Richtungen du dich bewegst. Und dann hast du eben deine typischen JRPG-Angriffe und so weiter. Ja. Es hat einen sehr coolen Stil, der mich halt als jemand, der Shin Megami Tensei If nicht erinnert hat, so ein bisschen an Shin Megami Tensei 3 Nocturne erinnert hat, weil es einfach dieses so ein bisschen gritty ist und so ein bisschen Sci-Fi angehaucht, aber recht einzigartig. Ja, einzigartig ist vielleicht ein bisschen zu freundlich, aber ich glaube, du weißt ungefähr, was ich meine. Mhm. Und wurde dann halt veröffentlicht, keiner hat das mitbekommen und dann hat es auch mittelmäßige Reviews bekommen. Scheint wohl auch ein paar Sachen, dafür bin ich nicht genug drin, aber es wurde für ein paar Sachen im Writing kritisiert, wo ich jetzt, wie gesagt, selbst nicht genug zu sagen kann, um mich da jetzt groß so zu äußern. Aber ich finde, das ist ein Spiel, wo ich absolut den Pfad sehen könnte, wie du das 100, 200.000 Mal verkaufen kannst. Allein mit diesem, hier ist ein Shin Megami Tensei für PC, was sonst nur auf der Switch erscheint, dieses Genre.
100, 200.000 Mal wäre schon richtig viel.
Wäre schon viel. Also 100.000 Mal wäre, glaube ich, so ein Ding, wo man wirklich sagen würde, cool.
Ja, ich habe das ja auch nicht viel mitbekommen. Also, war das Kickstarter-Ding?
Ich glaube nicht. Warte mal.
Okay, das, weil irgendwas klingelt da mit Shin Megami Tensei und Kickstarter, aber kann sein, dass ich mich da falsch erinnere. Es ist halt.
Nee,
es ist halt auch nicht so, dass das Spiel groß davon profitieren kann, dass wir jetzt lange keinen Shin Megami Tensei mehr hatten.
Das stimmt.
Weil wir hatten halt gerade erst eins.
Ja.
Und darauf hätte es ja theoretisch vorher noch wetten können, ne? Wenn es jetzt angenommen ist, wäre vor SMT 5 erschienen, hätte es da vielleicht mehr von gehabt. Aber so waren, glaube ich, die Leute da schon sehr befriedigt. Und wenn es dann kaum jemand kennt, weil es halt kein großes Marketing hat, dann wird es schwierig, weil wenn du das Word of Mouth nicht hast, dann, was willst du machen, ne? Also eine Marketingkampagne kannst du dir nicht einfach mal so aus dem Hut zaubern.
Nee.
Und ich glaube, damit haben wir die Erfahrung von 95% aller Indie-Entwickler.
Oh, ich glaube, 95 zu wenig. Ich glaube, man muss 99, und dann noch irgendwelche weitermachen, ey.
Also die meisten haben ja genau diese Erfahrung von wegen, vielleicht habe ich jetzt hier ein gutes Spiel.
Ja.
Aber wenn es niemand spielt, erfährt es auch niemand.
Genau. So. Ich möchte noch einmal kurz auf Lancars heißen sie, nicht Lancaster, das ist eine Stadt, also Lancarse. Die haben tatsächlich haben Diophil Chronicle entwickelt. Das sind die Entwickler von Diophil Chronicle. Die haben vor Monarch Sankey Zero gemacht. Die haben Mario Sports Superstars gemacht für den 3DS, ganz viele unterschiedliche Dinge. Und tatsächlich waren an Shin Megami Tensei 4 und Shin Megami Tensei A Strange Journey selbst beteiligt. Also ich finde da ganz konkret, ich glaube sogar Shin Megami Tensei 4 sind sie einer der aufgeführten Entwickler tatsächlich, aber nicht so ein Support-Studio.
Ich meine dann
Strange Journey, Entschuldigung.
Dann scheint es denen ja trotzdem gut zu gehen, auch wenn.
Genau, die scheinen ihre Auftragsarbeiten weiterhin machen zu können, aber Monarch, also gerade wenn ich dann jetzt auch noch sehe, okay, da könnte man noch bestimmte Sachen, Entwickler von Strange Journey auch noch und da gäbe es noch so viel Potenzial, das richtig, du hast Atrian Odyssey in deren Historie drin. So viele wirkliche Kultspiele eigentlich, dass ich da immer noch denke, da hätte man bestimmt irgendwie noch ein bisschen mehr machen können. Aber das sagt sich aus der Entfernung natürlich auch einfach. Falls ihr interessiert dran seid, Monarch gibt es halt für, ich glaube, Switch und PC. Ich glaube, das war's. Lass mich ganz, vielleicht auch auf der PlayStation. Lass mich kurz nachchecken.
Monarch ist übrigens auch so ein Name.
Den vergisst man sehr schnell, ne?
So, also ich denke zuerst an Quantum Break, ich glaube, da hieß die eine Firma
Monarch. Ja, das ist auch ein bisschen anders geschrieben hier, also M-O-N-A-R-K ist das Spiel geschrieben und gibt es für Switch, PC, PS4 und PS5. Ein weiteres Problem kostet auch auf PC 60 Euro.
Vielleicht ist das ja das Geheimnis, das Square Enix rausgefunden hat mit ihren super dämlichen Spieletiteln, dass die einfach, die einfach mehr im Kopf bleiben und Leute dann sich das wenigstens merken können.
Ja, das ist wirklich ein ganz guter Punkt. Also ich habe das auch ein bisschen als Erinnerung für mich dran genommen, weil ich wollte Monarch auch gerne mal ausprobieren selbst und nachholen. Das Spiel hat 100 Reviews auf Steam.
Ja, das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass da nicht so viel los ist. Übrigens nicht viel los auf Steam, ganz gutes Stichwort. Ich möchte ein Spiel nennen, das enorm frustrierend ist, weil es ist ein gutes Spiel und es leidete sehr unter der Release-Politik. Das ist nämlich Samurai Showdown, das 2019, im Juni 2019 für PlayStation 4 und Xbox One released wurde. Da war es schon so ein Fall von, das ist ein gutes Spiel, das spielt sich richtig gut, es hat kein gutes Online, es hat kaum Singleplayer-Inhalte. Es war sehr bare-bones, wie so ein Arcade-Spiel. Und das ist aus heutiger Sicht halt schon ein Problem bei Fighting Games, weil dann limitierst du automatisch dein Publikum. Siehe das erfolgreichste Fighting Game aller Zeiten, Mortal Kombat 11, das halt vor allem deswegen sich auch so gut verkauft, weil es Singleplayer-Inhalt hat. Das ist nicht so
unterschätzen. Immer noch das einzige Spiel dieses Genres, wo ich ganz privat Interesse daran habe, die zu spielen.
Ja, genau. Und da hast du auch viel zu tun. So.
Genau, ja.
Übrigens, ich weiß nicht, ob es wirklich das erfolgreichste Fighting Game aller Zeiten ist. Ich habe das jetzt so dahin gesagt, aber es hat sich mega gut verkauft. Ja. Und ja, also im Juni 2019 wurde Samurai Shodown released. Mit diesem Problem. Mhm. Zum Vollpreis. Dann im November, gleiches Jahr, kam der Stadia-Release. Mhm. Aber es gab kein Crossplay.
Mhm. Egal.
Dann im Februar 2020 kam der Switch-Release, Vollpreis, was auf der Switch, glaube ich, dann 50 Euro waren, nicht die 60, die es sonst kostet. Dann im Juni 2020 gab es den PC-Release, den ersten, allerdings exklusiv auf dem Epic Game Store. Mhm. Auch kein Crossplay und Vollpreis, ja, und keine integrierten DLCs, weil inzwischen sind ja auf der Konsole die DLCs erschienen für die zusätzlichen Charaktere, musst du schön einzeln kaufen. Und dann 2021, also nur 2 Jahre nach dem Ursprungsrelease, im Juni kam die Steam-Version zum Vollpreis ohne integrierte DLCs und ohne Crossplay.
Ja.
Also, das hat halt gleichzeitig 9 Spieler oder sowas.
Ja.
Warum wohl?
Ich glaube, ich habe gesehen, einen Screenshot, 24-Hour-Peak war irgendwie 180, also der aller, also nicht 24, sondern der beste, der höchste Peak war irgendwie 180 Spieler oder
weil
so.
Wenn du auf die Store-Page gehst von Samurai Shodown, das erste, was dir angezeigt wird, ist, glaube ich, dieser DLC-Kombi-Kauf, wo du erstmal jenseits von 70 oder 80 Euro bezahlst.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ja, nee, nicht für ein 2 Jahre altes Spiel, das ja immer noch nicht mehr Features hat. Ne, es hat ja zwar seine DLC-Charaktere, aber ist halt super demotivierend, weil warum solltest du dir die PC-Version holen, wenn du weißt, gerade jetzt, wenn du weißt, es haben nur irgendwie 100 andere Leute dieses Spiel, also werde ich einfach keine Mitspieler finden.
Wenn du ein Spiel hast, was sowieso fast nur auf Multiplayer aufbaut, dann ist das natürlich ein selten dämlicher Release.
Und für Samurai Shodown wurde ja auf der Evo, ich glaube, es war Rollback, was angekündigt wurde und nicht Crossplay. Ich gucke gleich nochmal nach. Mhm. Crossplay wäre aber das Wichtigere. Das ist so ein bisschen das Problem. Weil Samurai Shodown oder generell Fighting Games, die sich nicht.
Es war Crossplay, ja.
Es war Crossplay?
Es war Rollback, Entschuldigung.
So, okay. Nee, genau. So hatte ich es auch im Kopf.
Ja.
Und Fighting Games sind halt super abhängig von ihrer Spielerbasis. Mhm. Und auch wenn du dann Rollback hast, ist ja schön, dass dann das Netzplay besser funktioniert. Aber wenn du immer noch niemanden hast, mit dem du spielen kannst, oder nur 3 Leute, dann wird es halt auch wieder schnell langweilig.
Ja.
Und das ist super schade, gerade deswegen auch so frustrierend, weil Samurai Shodown ein richtig cooles Kampfsystem hat. Und auch ein Kampfsystem, was so heraussticht aus der Masse, weil es halt darauf ausgelegt ist, dass du mit sehr basic Moves, nicht sehr combo-heavy, mega viel Schaden verursachst.
Mhm.
Ne, es ist ja dieses Ding von wegen, du machst so 3 Schwertstriche und dein Gegner ist tot, so nach dem Motto.
Ja.
Super cool, aber leider, das ist wirklich, finde ich, so ein Fall von, hätte ich euch auch vorher sagen können, dass das so nicht funktioniert.
Ja. Ich wollte auch mal kurz auf deine Kommentare zu den Verkäufen eingehen. Es gibt hier eine Wikipedia-Liste, die dann halt von den
Fighting Games?
Ja, genau. Die einfach allgemein die bestverkauften Spiele-Franchises angibt. Und von dem, was ich sehe, aber auch immer mit einer, wenn die Zahl da steht, haben sie auch einen Quellenlink, der nicht VG-Charts ist, sondern eher hier ist ein Einnahmereport, hier ist Gematsu und sowas. Mhm. Also das scheinen auch okay Zahlen zu sein. Und das ist natürlich jetzt das gesamte Franchise. Und Mortal Kombat hat sehr viele Spiele. Aber Mortal Kombat ist da auch wirklich ziemlich weit oben mit 73 Millionen verkauften Einheiten. Du hast dann, was habe ich gerade geguckt, Street Fighter hat 48 Millionen im Vergleich zu den 73 und Tekken hat 54 Millionen.
Ja.
Also das ist schon ein riesiger Vorsprung, den Mortal Kombat da gesamt hat. Und jetzt ein Street Fighter hat ja auch nicht wenige Releases, wenn man mal die ganzen Sub-Releases mitzählt. Tekken ist ja auch dann beim 7. Neben dem 8. Teil angekommen.
Das kommt jetzt
genau.
Aber da gibt es nicht so diese Abstufung.
Da gibt es halt noch
Spin-offs oder sowas.
Naja,
aber das ist ja kein eigenes Spiel.
Aber es zählt ja zum Tekken. Ah, nee, gibt es kein eigenes Tekken-Bowling-Spiel?
Nee, das war immer ein Modus in den vorhandenen Spielen.
Okay. Also da erscheint mir die Aussage, dass das aktuellste Mortal Kombat auch das sich am meisten verkaufende sei, jetzt zumindest nicht besonders abwegig. Das ergibt für mich Sinn. Ich glaube, im Kampfspiel-Genre gibt es da noch mehrere, die mir einfallen. Mir fällt sowas ein wie, ich vergesse immer, dass es existiert, deswegen vergesse ich auch immer den Namen. Granblue Fantasy Versus.
Granblue Fantasy Versus, ja.
Ist das nicht sogar auch ein Spiel von den einen, die immer die Spiele gerade machen? Arc System, ja, genau. Die ja eigentlich dann auch, wo du weißt, wenn die was Neues veröffentlichen, das ist auch auf irgendeine Art und Weise etwas. Und dann war ja, soweit ich das in Erinnerung habe, bitte stoppe mich, wenn ich Blödsinn rede, ein Spiel, was nochmal eine ganze Ecke simpler ist als viele andere Spiele im Genre, weil, oder zumindest hat einen Modus, wo man sehr einfach damit kämpfen konnte.
Es hat so ein Kampfsystem, wo du dich entscheiden kannst zwischen einfachen Inputs oder komplizierteren Inputs, und das hatte ein Cooldown-System, und dadurch konnte man relativ schnell anfangen, coole Dinge zu machen, aber hatte dann halt Nachteile dadurch, und das äußerte sich dann halt online darin, dass wenn du die Motion-Inputs gemacht hast, du halt trotzdem noch besser gespielt hast. Aber sie haben das so eingebaut, dass die simplen Inputs manchmal halt nützlich waren, selbst für Pro-Spieler. Ja. Ein bisschen wie bei anderen Arc-System-Spielen mit den Auto-Kombos, die es ja immer gibt für alle Leute. Und die sind ja vor allem auch gut für Einsteiger. Aber in manchen Situationen kriegst du halt eine Auto-Kombo viel leichter hin als irgendwie eine komplizierte. Und dann ist sie halt auch praktisch für fortgeschrittene Spieler. Aber Granblue Fantasy Versus hatte das große Problem, es kam genau vor Covid. Und es hatte kein gutes Online. Und das ist eine Kombination, die dem Spiel nicht gut getan hat. Dadurch konnte es nicht so eine große Community entwickeln, wie es das sonst vielleicht hätte tun können, weil Granblue Fantasy Versus war ein gutes Spiel.
Man muss aber auch sagen, es war wirklich überfällig, dass irgendwas passiert, was diesem Genre mal in den Arsch tritt, sodass das endlich mal COVID gefixt wird. endlich ein Vorteil von COVID. Hey, Toms Lieblingsgenre ist letztendlich gutes Online-Play, zumindest manchmal. Da bin ich immer noch so ein bisschen, nicht verwirrt drauf, aber Granblue ist ja zumindest in Japan, von dem, was ich mitbekomme, eine große Franchise. Im Westen hat das zumindest für
wegen dem Mobile RPG und dem Anime und so, aber genau hierzulande kennt halt trotzdem keiner Granblue, und dann ein Fighting Game, dann nochmal sowieso ein nischiges Genre, also das hat mich dann auch nicht gewundert, dass das jetzt nicht so große Wellen schlägt. Aber es hatte dann auch noch Pech dazu.
Ja, man muss sagen, Arc System Works aber auch echt eine ganz schöne Auswahl, weil die haben halt vor 4 Jahren Fighters rausgebracht, Dragon Ball Fighters. Und dann haben sie als erstes ein BlazBlue Cross-Tag-Spiel gemacht. Dann haben sie halt Granblue Fantasy Versus gemacht. Also ich rede jetzt nur von den Kampfspielen. Sie haben dann jetzt dieses Jahr DNF Duel rausgebracht und halt zwischendurch dann einen neuen Teil ihrer Guilty Gear-Reihe. Das ist dann der große, ist zumindest von außen wie der große Release schien zwischen diesen Titeln.
Ja, ich meine, DNF Duel haben sie nicht selber komplett entwickelt.
Das ist tatsächlich aufgeführt 18. als Entwickler. Also sie sind aber Entwickler.
Sie haben daran mitgearbeitet, aber der Hauptentwickler ist 18 von dem Spiel.
Ah, okay, alles klar. Ja. Aber es ist halt eine Auswahl an Spielen. Es
sind sehr viele. Die sind fleißig.
Wo sie wirklich fleißig sind, aber wo sie dann auch mit Dragon Ball so eindeutig so einen Popularitätspunkt erreicht haben, der, glaube ich, schwierig ist zu replizieren.
Ja, und Guilty Gear ist jetzt auch sehr erfolgreich und kriegt ja auch diese ganzen Updates jetzt spendiert, deswegen das ist ganz schön.
Ja. Okay, Tom, wäre das für dich
das
Samurai
Showdown? Bei Samurai Showdown finde ich es einfach mega frustrierend, weil das ist so dumm. So vermeidbar. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Also wenn dann nicht mal mehr der For Honor Ritter hilft, um die Leute zurückzuholen, dann weiß ich auch nicht.
Ich bin ganz froh, dass sie es bei King of Fighters jetzt besser gemacht haben, weil das gibt es dann einfach für die Plattformen bereits alle. Und das kriegt zumindest noch Crossplay, aber ja.
King of Fighters, das passiert in meiner Wahrnehmung auch nie. Dieses Spiel existiert in meiner Wahrnehmung nie nach dem Release. Ich habe nie das Gefühl, weil ich folge ja auch YouTubern, die richtig große Fighting-Game-Stands sind. Wooly Versus zum Beispiel ist jemand, den ich sehr aktiv verfolge. Und es ist dann zufällig halt so, dass den Leuten, denen ich folge, nie auch nur irgendwie über King of Fighters gesprochen wird. Deswegen denke ich immer so, das existiert.
Das ist ich habe schon das Gefühl, dass das erfolgreich ist, verhältnismäßig zu dem, was King of Fighters ist. Aber für mich persönlich ist das Interesse nicht so hoch. Aber ich sehe es jetzt zum Beispiel, Maximilian Dutt hat gerade erst das neue Team noch mal irgendwie vorgestellt. Aber ich habe da dann einfach kein so großes Interesse dran.
Nee, du kannst ja nicht für alle Fighting Games, so viel, wie es heutzutage gibt.
Das letzte war tatsächlich Team Samurai Showdown, also wo die Sam-Show-Charaktere dazu kamen.
Okay.
Da kann man sie in einem besseren Umfeld spielen.
Aber nicht besseren
nicht
Spiel.
Nicht in einem besseren Spiel, okay. Zwangsweise. Ich glaube, mir gefällt Sam schon ein bisschen besser.
Definitiv kein besseres Spiel als Samurai Showdown ist bei einem Wonderworld. Aber es ist ein Spiel, das hier sehr, sehr, sehr gut reinpasst. Aus so vielen Gründen, Tom. Es ist ein Spiel, ungeliebt von allen. Inklusive des Entwicklers und des Publishers. Mhm. Und die Spielern sind da, glaube ich, gar nicht Teil der Überlegungen gewesen, weil die so sehr mit sich selbst beschäftigt waren, wie wir danach erfahren haben. Es ist ja ein Spiel, das gepublished wird von Square Enix, entwickelt, wurde es jedoch von Arcest. So ein typischer Auftragsarbeitenentwickler in Japan, von denen es ja so einige gibt. Und federführend dahinter stand einer der Sonic-Menschen, Yuji Naka. Spricht man das richtig aus? So Yuji
Naka.
Ja, ne? Yuji Naka. Und in den Jahren seit dem Release von Balamona World 2021 oder in dem Jahr seit Release, kamen immer mehr sehr interessante Geschichten über Yuji Naka raus, weil man immer so das Gefühl hatte, dem wurde halt so ein bisschen, der hatte so viel Pech und dem wurde Unrecht getan und Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann kommen nach und nach mehr und mehr und mehr Nachrichten raus von Leuten, die mit ihm gearbeitet haben oder vielmehr gegen ihn gearbeitet haben, wo halt Leute sagen, ja, nee, das, oh boy, der Typ ist ganz schöne Kanone, du. Also wirklich Leute, die halt sagen, hier wurde mein Team torpediert, damit er sein Spiel als Produzent also besser präsentieren kann. Das sind wirklich
Manipulationsvorwürfe,
genau.
Oder Sabotagevorwürfe.
Ganz, ganz genau. Und das sind so echt krasse Geschichten. Darüber können wir einen eigenen Podcast machen. Googelt das gerne einmal. Und bei Balan Wonderworld scheint es auch nicht besonders gut funktioniert zu haben, denn ein Jahr ungefähr nach Release von Balan Wonderworld hat Yuji Naka nicht nur Square Enix verklagt, sondern vielleicht sogar Arcest auch, bin mir gar nicht so sicher, sondern hat auch sehr öffentliche Interviews darüber gegeben, dass er findet, dass weder Arcest noch Square Enix ihre Spieler respektieren oder in irgendeiner Art und Weise sich um sie kümmern.
Ja, also er hat es auch getweetet einfach.
Genau,
ja.
Denn er wurde ein halbes Jahr vor Release von Balan Wonderworld tatsächlich aus seiner Rolle als Director entfernt oder als Producer, wie auch immer man das nennen möchte. Wo halt er sagt, er wurde entfernt, weil er Arcest nicht zufrieden war mit dem Fortschritt von Arcest, dass er gesagt hat, das ist so nicht gut genug, ich soll das und das. Und dann haben sie mich einfach rausgekickt, weil ich so gutes Feedback gegeben habe. Wo wir jetzt natürlich keine Gegenseite gehört haben bisher, aber ich wage jetzt einfach mal zu vermuten, dass es vielleicht ein bisschen komplizierter.
Wahrscheinlich ein bisschen mehr passiert, ja.
Ja, dass es ein bisschen komplizierter sein könnte als das. Und Balan Wonderworld wurde dann wirklich einfach veröffentlicht, um unterzugehen, weil dieses Spiel ja auch einfach offensichtlich unfertig ist. Es hat zwar sehr viel Content, wie ich ja schmerzlich feststellen musste, dass ich dieses Spiel durchspielte und mir dann das Spiel sagte, wir haben noch ein Drittel versteckt hier, haha. Aber unabhängig davon, also es ist eine andere Situation als zum Beispiel Metal Gear Solid 5, wo einfach der Content da nicht da war. Hier ist der Content erstmal da, aber du merkst es halt an den Mechaniken, dass da an allen Ecken und Enden das letzte Jahr Entwicklungszeit fehlte, wo dann die Komfortfunktionen ein bisschen verbessert werden, wo du einfach ständig in irgendwelche Menüs zurück musst, dass etwa gesagt wird, du machst Progress in einem Level, kannst dann aus dem Level rausgehen. Wenn du aber wieder in das Level reingehst, ist immer noch der Progress gespeichert, den du vorher gemacht hast in dem Level. Heißt auch, wenn du versucht hast, es gibt so eine Art von Collectibles, wo du tatsächlich versagen kannst, darin die zu sammeln. Und wenn du das nicht schaffst, so ein Collectible zu sammeln und dann aus dem Level raus und wieder reingehst, ist es immer noch als nicht geschafft quasi geflaggt und du kannst es nicht neu probieren. Mhm. Und was du dann machen musst, ist zum Endboss dieser Welt zu reisen, den zu besiegen und dann wird es erst resettet und du kannst zurück zu dem vorherigen. Das ist ein ganz kleines Beispiel, von dem dieses Spiel bis zum Ende vollgestopft ist, wo du dir halt einfach denkst, warum sollte irgendjemand jemals ein Spiel so entwickeln, weil halt dieses Spiel einfach unter großen Problemen litt, auch mit Covid natürlich und Heimarbeit, das ist da mitten in die Entwicklungszeit gerutscht, weil die sehr so 2018, 19 angefangen haben und dann 20 ging die ganze Homeoffice-Sache los, wo einige Entwickler ja sehr drunter litten und Balan Wonderworld war dann eines der ganz wenigen Spiele, die auch nicht verschoben wurden. Wurde einfach beim Release gelassen und dann hat es die insane CG-Sequenzen bekommen und auch ein, zwei gute CG-Trailer und das war's dann.
Da wollte ich auch nochmal drauf zurück, weil ich glaube, es gab so eine Enthusiasmuskurve bei Square Enix und vielleicht auch bei den Leuten, die es entwickelt haben selbst, wo es erst so steigend war, so von wegen, ah cool, hier der Sonic-Mensch macht mit seinem alten Partner zusammen ein neues Spiel und es hat so Nights into Dream-Vibes und so. Und wir beauftragen hier ein Studio mit mega krassen CG-Sequenzen, um das zu bewerben und auch das dann ins Spiel zu packen. Und die sind ja voll aufwendig präsentiert, das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Und
es gibt ein Buch, das dazu geschrieben wurde. Ein Buch
gibt es noch und irgendwann muss diese Kurve dann abgefallen sein, wo dann auch entsprechend wahrscheinlich das Budget abgefallen ist und gesagt wurde, nee, mehr wollen wir jetzt hier nicht reinstecken. Aber da wäre es halt mal mega interessant, so eine auch komplettere Geschichte zu haben, wo man
so
dann auch mal die Perspektive hört von den Leuten, die nicht Yuji Naka sind.
Ich glaube, wenn da irgendwie mal, da müsste halt jemand erstmal sehr ausführliches Interview mit Yuji Naka führen und dann basierend auf diesem Interview zu Square Enix oder Arcus gehen und sagen, hey, der hat übrigens hier gesagt, dass ihr, hier sagt er einmal, dass Square Enix das CEO in sein Haus kam und seinen Welpen erschossen hat. Wollt ihr dazu etwas sagen? Mhm. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie es jemals eine Chance gäbe. Und selbst dann, von der Erfahrung, die wir so mit japanischen Publishern und wie redefreudig sie da sind, ist die Chance, glaube ich, sehr gering. Um nochmal zu verdeutlichen, wie sehr dieses Spiel zum Sterben rausgeschickt wurde. Dieses Spiel, was so endlich mal so ein recht klassisches Jump'n'Run, der Return von Jump'n'Runs hier, eins von Square Enix, erschien am gleichen Tag wie Crash Bandicoot 4.
Das ist natürlich nochmal doppelt schlechtes
Ding. Aber nur, also ist auch nicht, ist ein bisschen von mir, ist die PC-Version von Crash Bandicoot 4, aber ich mag die Geschichte so sehr. Ich glaube, was man tatsächlich dazu zählen könnte, ist It Takes Two, der größte Überraschungshit des entsprechenden Jahres, erschien tatsächlich, also wirklich, ohne jetzt euch zu verarschen, am gleichen Tag wie Balan Wonderworld. Und da bleibt dann, glaube ich, nicht allzu viel Mindspace übrig für dieses Spiel, was keinen so richtig interessiert hätte.
Ja, ich meine, das ist halt so ein Ding, wo man im Nachhinein nicht so wirklich traurig drum ist. Also ich glaube, zumindest wenige Leute sind traurig.
Nee, ich glaube, bin fasziniert.
Eher, ja, genau, diese Faszination ist halt schon vorhanden. Ne? Und es haben ja auch viele Leute einfach Spaß an der Absurdität oder an dem Bizarren.
Ja.
Weil Balan Wonderworld selbst, mal angenommen, das wäre ein Spiel gewesen, wo die Mechaniken funktioniert hätten und alles. Es wäre ja trotzdem super bizarr, was in dem Spiel passiert.
Mhm.
Wegen der Charakterdesigns und der Geschichte und dann fangen sie an zu tanzen und ne, da passieren ja so viele wilde Sachen drin.
Oh ja.
Und ich glaube, das hat schon eine Faszination, aber ist halt auch eher, also ich würde das nicht als massenkompatible Designs bezeichnen.
Das würde ich halt bei Sonic auch sagen, aber dann sind es die massenkompatiblen Designs.
Alles um Sonic herum, sure, das, da verstehe ich, woher du kommst. Aber stimmt. Sonics Design spezifisch ist hervorragend.
Das ist ein guter Punkt, ja. Ja. Glaubst du, wenn Balan Wonderworld richtig gut gewesen wäre, hätte das ein Publikum gefunden? Glaubst du, dann wäre das was eine andere Geschichte gewesen?
Nee, genau, das ist deswegen so ein bisschen mein Punkt. Ich glaube nicht, dass das allzu viel gemacht hätte. Mhm. Ich glaube fast, es wurde jetzt, Balan Wonderworld wurde zumindest von mehr Leuten wahrgenommen, weil es so ein Zugunglück war. Und wenn es jetzt besser gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich eher so ein, okay, wenige Leute hätten gesagt, ey, das ist voll gut.
Mhm.
Aber
dann wäre es so ein Ice Age Scratches Adventure gewesen. Einfach
ja,
so ein solides, nicht besonders gutes Jump'n'Run, was niemand interessiert.
Ja, wobei ich da auch gar nicht weiß, ne, diese Filmversoftung, wie viel verkaufen die sich heutzutage noch?
Also wenn ich mir angucke, wie viele Spiele von Outright Games, die Entwickler auch von Ice Age, gerade jeden Monat erscheinen, allein im Game Pass kommen 3 Wochen neue Spiele im Monat raus und alle sind Paw Patrol. Also die scheinen da, es gibt ein Studio, was mit diesen Spiele umsetzt, von Filmen gerade großen Erfolg feiert und die immer noch macht, und das ist Outright Games. Ich guck mal gerade, was das ist gerade zu passend.
Wenn da Budget im Verhältnis steht zu projizierten Verkäufen oder sowas, dann ist das ja auch.
Also gerade erst kam raus und ich habe es auch gespielt, Paw Patrol Grand Prix.
Mhm.
Ein Kartspiel von Paw Patrol, was jetzt nicht das allerbeste Kartspiel aller Zeiten ist, ist vielleicht fies. DC League of Super Pets kam davor raus im Monat. Das ist so ein Star Fox-mäßiges, fliegst geradeaus und schießt auf Dinger, ist auch im Game Pass drin. Davor dem Monat kam My Friend Pega Pig, wo ich 1000 Gamerscore drin habe. Davor im Monat kam, wie hieß denn das? Das
ich glaube, darüber finanzieren die sich.
Ah, ich sehe ja gerade, die Spiele sind doch teilweise älter, die kommen jetzt gerade nur alle im Game Pass raus. Ja, aber die haben das voll für sich gefunden, dass sie einfach diese Spiele machen und die nie so scheiße sind, wie sie sein könnten, aber auch nie wirklich gut.
Ja,
und
ich,
das ist der perfekte Mittelweg.
Das ist der Sweet Spot, wo man nicht so viel reinstecken muss, dass es jetzt wirklich teuer wird.
Genau,
aber,
genau.
Nun gut, ich komme mal zu einem, wenn wir Yuji Naka gerade schon hatten, passt es ja auch so halbwegs zu einem Sega-Spiel.
Mhm.
Habe ich selbst nie gespielt, auch aus gutem Grund, ist auch Teil der Geschichte, nämlich Panzer Dragoon Saga, ein Sega Saturn RPG, wo ich mich jetzt mal ein bisschen mit beschäftigt habe, weil ich das super faszinierend fand. Weil ich kenne Panzer Dragoon Saga nur so von außen als halt dieses Kult-RPG
ja.
für den Saturn, das heute mega teuer ist,
ja.
wenn man sich's Gebrauch kaufen will. Das erschien in Amerika, beziehungsweise in Nordamerika im April 1998 und bei uns im Juni 1998 und war eines der letzten Sega-Saturn-Spiele außerhalb Japans. Also mhm. das Saturn war da schon, da war schon klar, das funktioniert nicht. Und das Saturn ist ja nochmal eine komplett eigene Geschichte, ne?
Ja.
Mit vorgezogenem Release. Und da hast du nicht gesehen, die haben so viel Scheiße gebaut und dann war es auch noch so teuer. Und das Spiel sollte damals mit Final Fantasy VII konkurrieren. Und sie haben gesagt, sie wollen, dass sich das 1,5 Millionen Mal verkauft.
Oh ja.
Und es sollte auch ursprünglich 1997 erscheinen, da wo Final Fantasy VII erschienen ist.
Aha.
Dann wollten sie aber nicht mit Grandia auf ihrer eigenen Konsole konkurrieren und haben es deswegen auf 98 geschoben.
Aha.
Ist schon mal ein Problem.
Aha.
Im Westen lag dann inzwischen der Fokus schon auf der Dreamcast-Vermarktung, weil die war ja, ne, 98 erschien ja in Japan die Dreamcast. Dementsprechend ist da auch das Marketing langsam in im Westen angesprungen, weil ja die Dreamcast fantastisch aussah.
Mhm.
Und der Saturn war schon bekannt als Fehlschlag, also war da schon mal nicht mehr viel Marketing vorhanden. Und den Quellen nach, die ich gefunden habe, wurden für Nordamerika gerade mal 20.000 Exemplare produziert.
Boah.
Und dann noch mal ein paar mehr, als die ausverkauft
Aha.
wurden. Und für Europa 1.000.
Was?
Deswegen ist das Spiel.
Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Ja.
Würden da nicht die Produktionshallen sagen,
nee,
das lohnt sich nicht?
Es gibt halt wohl Aussagen von damaligen Leuten, die an der Lokalisierung beteiligt waren und die wohl selber dafür kämpfen mussten, dass es überhaupt so weit kommt,
dann,
dass es das.
Also, ich glaube, wir könnten 1.000 Spiele von irgendwas verkaufen, wenn wir ein Spiel machen würden.
Ja, also. Ne?
Alter Falter.
Also, es gab kaum Marketing, es gab auch wenig Exemplare für die Presse und demnach auch wenig so, ne, ganz offizielle Reviews und Cover. Weil viele Leute ja auch schon gesagt haben, Saturn machen wir gar nicht mehr. Und ich habe dann mal auf eBay geguckt. Es gab aktuell eine Auktion.
Oha.
Auktion wohlgemerkt. Sofortkauf gibt es immer, aber Sofortkaufpreise sind übertrieben. Holt euch die meistens lieber nicht. Es gab eine Auktion für eine PAL-Version von Panzer Dragoon Saga. Die hat noch 7 Tage übrig. Die ist also noch relativ frisch. Die ist mit über 20 Geboten schon bei 505 Euro.
Krass. Krass.
Was eine Story.
Ja,
und
wirklich.
Dieses Spiel wurde nicht re-released.
Ja, das ist insane, dass das nicht nochmal jetzt zumindest digital irgendwo
es
erscheint.
Es ist höchste Zeit. Ich weiß nicht, was Sega davon abhält, Panzer Dragoon Saga nochmal rauszuhauen. Panzer Dragoon hat ein Remake bekommen, das allererste. Halt leider kein gutes, aber oder zumindest ein mittelmäßiges. Und ich glaube, von denen, von Forever Entertainment oder wie sie heißen, will jetzt keiner unbedingt ein Panzer Dragoon Saga Remake. Aber das finde ich absolut verrückt, weil ja viele Spiele damals dann auch einfach PlayStation-Releases oder so bekommen haben. Aber nicht Panzer Dragoon Saga. Das wurde 98 einmal released, in Anführungszeichen.
Mhm.
Und seitdem dann nicht
mehr oder weniger released, ja.
Verrückt.
Das ist wirklich, wirklich verrückt.
Vor allem auch diese Idee, mit Final Fantasy VII zu konkurrieren.
Ganz lustig, wie sich da so ein bisschen, also der Kreis hat sich nicht ganz geschlossen, aber eine nette Anekdote ist da, dass der Entwickler der Chef der Teams von den Panzer Dragoon Spielen später ein Studio namens Grounding gegründet hat, die dann an Final Fantasy XV Pocket Edition mitgearbeitet haben.
Schön.
Und so durften sie schließlich sogar an einem richtigen Final Fantasy in Anführungszeichen mitmachen. Aber ich finde, auch da kann man die Geschichte noch weiterführen, weil ich fand, was Ähnliches passierte auch bei Crimson Dragon. Nicht in der Form, aber dieses Studio Grounding wurde halt unter anderem gemacht, um dann damit Crimson Dragon zu entwickeln, was ein Xbox-exklusives Spiel für Microsoft war, das ursprünglich für Xbox 360 angekündigt wurde, so als spiritueller Nachfolger zu Panzer Dragoon, war ein Kinect-exklusives Spiel, hat dann aber Controller-Support bekommen und dann erschien als Xbox One-exklusives Spiel zum Launch dieser Konsole und war halt auch offensichtlich einfach ein 360-Spiel, also hat jetzt keinen grafischen Hammer irgendwie zu bieten oder sonst irgendwas und war auch kein besonders gutes Spiel, also ist deutlich schlechter als ein Panzer Dragoon Orta zum Beispiel auf der Ursprungs-Xbox. Aber da finde ich halt interessant, wie da versucht wurde, nochmal diese alten Tage zum Leben zu erwecken, was dann leider nicht geklappt hat.
Nee, das ist sehr, sehr, also die Panzer Dragoon Story ist halt wirklich die von dem Underdog, der eigentlich mehr verdient hätte, weil die Designs sind hervorragend bei Panzer Dragoon und das Ganze drumherum ist hervorragend. Und mir fehlt ja da auch momentan der Einstieg. Mhm. Ich hätte die gespielt, also ich habe mir vor einer Weile mal ein japanisches Saturn geholt. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die japanischen Äquivalente sind zu den Panzer Dragoon-Spielen. Mhm. Aber zumindest ans erste Panzer Dragoon kommt man, glaube ich, noch ganz gut dran. Dass ich das quasi mal nachholen kann. Ich habe aber auch schon mal ein bisschen auf der Xbox Panzer Dragoon Orta gespielt.
Und da ist ja, also das ist ja das wirklich Tolle. Und du kannst ja alle Versionen von Panzer Dragoon, also dem Ursprungsspiel, gut spielen. Du hast ja ein Remake, was mehr oder weniger große Probleme hat, je nachdem, wo du deinen Fokus setzt, aber auch gut gepatcht wurde. Das heißt, da hast du eigentlich eine okaye Version, die du mittlerweile spielen kannst. Du hast Panzer Dragoon Orta, den Nachfolger, der das Ursprungsspiel ebenfalls mit enthält, und zwar auch in der digitalen Variante, die ihr im Xbox Store halt jetzt auch noch kaufen könnt. Mhm. Und das finde ich halt super, dass man da einfach dieses Spiel spielen kann. Und es soll ja auch von Panzer Dragoon 2, was glaube ich nicht so einfach heutzutage digital spielbar ist, ein Remake ebenfalls noch kommen von Forever Entertainment. Und dann hast du halt Orta, was in 4K und hervorragender Qualität digital spielbar ist. Und dann bleibt halt Saga übrig, wo. Also ich weiß gar nicht, wie dieses Spiel den Erwartungen, die sich in meinem Kopf zu diesem Spiel auch mittlerweile aufgebaut haben, wegen diesem Kultstatus, den es sich über Jahre und Jahre erarbeitet hat, gerecht werden könnte. Aber da wäre ich auch super, super interessiert daran, mal reinzugucken. Und ich glaube, ein digitaler Release wäre da so ein offensichtlich cooles Ding, würde aber sicherlich einfach daran scheitern, dass der Code nicht mehr existiert. Das ist ja so oft bei diesen Spielen der Fall, dass da einfach nichts mehr zu existiert.
Naja, dann kannst du es vielleicht nicht, oder naja, es haben Square Enix mit Final Fantasy VIII auch geschafft. Die haben das reverse-engineert und dann.
Ist das so?
Ja, ja, da gab es ja auch den Code nicht. Und trotzdem einen emulierten Port könntest du trotzdem machen, weil das gibt's ja. Du kannst ja Panzer Dragoon Saga spielen, wenn du möchtest, aber ja, trotzdem traurig.
Ich möchte ein Spiel nennen, was dazu ganz gut passt, weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, erschien Panzer Dragoon Saga dann ja auch spät in dem Lebenszyklus dieser Konsole. Mhm. Und das ist ja immer so ein ganz, ganz klassischer Fallstrick für ganz viele Spiele, wenn die an einem Zeitpunkt erscheinen, wo sich eigentlich schon Leute damit abgefunden haben, dass diese Konsolengeneration vorbei ist, und man sieht schon ganz viel, vielleicht sogar von den neuen Konsolengenerationen, und das ist alles ein Sprung und kein interessiert es mehr so richtig. Und ich finde, eines der brutalsten und für mich traurigsten Beispiele für ein Spiel dieser Art ist Puppeteer. Da werde ich niemals drüber hinwegkommen, liebe Freunde. Puppeteer erschien 2013, ich glaube im September 2013.
11. September.
11. September, ein paar Monate, zwei Monate vor dem Release der PlayStation 4. Halt zu einem Zeitpunkt, wo dann auch es schon massig Footage gab zu der PlayStation 4, wo niemand sich mehr so richtig für die PlayStation 3 interessierte, es sei denn, du warst jemand wie GTA 5. GTA 5 erschien natürlich auch in diesem Zeitraum, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist auch einer der größeren Punkte für Puppeteer, glaube ich, gewesen, weil am 11. September erschien Puppeteer, am 17. September erschien
so nah dran
GTA
sogar.
5.
Boah,
da hast du, glaube ich, nicht so gute Chancen.
Egal, was für ein Spiel du bist. Ne?
Ist egal, was für ein
völlig
Spiel
anderes
du bist.
Genre, aber GTA dominiert da natürlich alles.
Genau, ich wollte gerade sagen, GTA-Releases sind dominierende Releases. Es ist so ein bisschen wie Call of Duty im Shooter-Bereich oder sowas, wo
also
es sehr viele Leute
mal
gibt.
Früher bei Call of Duty nicht mehr so richtig.
Genau, heute ist vielleicht ein bisschen anders, aber früher auf jeden Fall, zu der Zeit auf jeden Fall, wo du sagen würdest, nee, wenn unser Spiel darf nicht in diese Nähe kommen. Mhm. Und da hast du natürlich nicht immer einen Einfluss drauf, aber
Sony war es auch offensichtlich egal. Sony hat in dieses Spiel, also wenn man sich mal anguckt, wie jeder Exklusivtitel von Sony dieser Tage eigentlich vermarktet wird, ja, jeder ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt auch heute noch sowas wie die Sackboy Adventure, ein Spiel, wo jetzt auch man nicht das Gefühl hat, dass da unglaublich viel Marketing drin steckt. Aber Puppeteer war nochmal eine andere Hausnummer, weil das wurde halt wirklich entwickelt von, war es nicht sogar ein europäischer Titel, der entwickelt wurde von einem Studio, das es mittlerweile nicht mehr gibt.
Ich dachte, das war auch Sony Japan.
Oder ist das Sony Japan auch?
Puppeteer nicht Japan.
Weil das hatte,
ich glaube, es hatte nur einen
britischen Director.
Genau, der Director war, glaube ich,
einfach. Das könnte sehr gut sein. Ja, du hast völlig recht. Ist ein Japan-Studio-Spiel, das aber halt von den Gavin Moore als Director hatte, der dann auch immer das Gesicht war für dieses Spiel in der Öffentlichkeit. Aber es ist ein ganz, 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 ganz toller Plattformer. Ein 2D-Plattformer mit 3D-Grafik, in dem man auch in die Tiefe hineingehen kann. Auf den ersten Blick hat es Ähnlichkeiten zu Dingen wie halt einem Little Big Planet, aber steuert sich halt deutlich anders, hat jetzt nicht seine Ebenen. Übrigens Gavin Moore, gerade mal rausgecheckt, aktuellstes Spiel, Creative Director bei Demon's Souls Remake gewesen.
Cool.
Ja, ganz, ganz interessant.
Also ist der dann bei Bluepoint?
Der scheint mittlerweile bei Bluepoint zu arbeiten. Zumindest, wenn die nicht lügen. Es kann natürlich, weißt du, was sein kann, dass der dann einfach bei Japan Studio auch noch war und
Richtig.
Im Zuge dessen
Die haben da mitgearbeitet.
Das könnte sein, das weiß ich jetzt einfach nicht genau. Aber Puppeteer war jetzt tatsächlich einfach Director. Und das ist ein Spiel, was ich hatte jetzt intuitiv nicht mehr im Kopf, dass das Japan Studio Spiel war, weil es so toll eingesprochen ist, auch im Englischen. Ja, das also, du hast in gar keiner Form den Eindruck, dass das nicht von englisch sprechenden Muttersprachlern geschrieben wurde, zum Beispiel, was dann ja offensichtlich der Fall war, wenn ich den Director sehe. Und es ist dann so toll eingesprochen. Du hast jede Figur ist halt so eine Puppe und die auch so ein bisschen animiert sind wie Puppen. Du steuerst gleichzeitig mit deinem kleinen Puppenjungen auch so eine fliegende Ratte, so eine fliegende Maus ist es irgendwie, so ein komisches Wesen, das auch die ganze Zeit so, hallo, mit dir redet, super süß, und mit dem kannst du die Umgebung die ganze Zeit beeinflussen. Das heißt, du bist wirklich auf einer Bühne unterwegs und das Bühnenbild wird in jeder Szene rein und rausgefahren. Genau. Du kannst dann halt einzelne Sachen daran manipulieren, Vorhänge vor- und zurückfahren lassen, Dinge runterfallen lassen, kriegst dann dafür Währungen und Coins und hast du nicht gesehen. Und währenddessen spielt es sich auch einfach toll. Es ist ein wirklich toll, sich toll spielender Plattformer. Es ist eines der am besten präsentierten Spiele dieses Genres, was höchstens unter seiner nicht mehr ganz tagesaktuellen Auflösung leidet dieser Tage. Ansonsten immer noch absolut hervorragend aussieht und hat eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte oder eine geschichtliche Präsentation vielleicht eher. Die Geschichte ist recht klassisch. Du hast einen, ich glaube, es ist der Moonbär, ein Mondbären, der Bösewicht ist, der König ist und den du dann besiegen musst. Also so viel Liebe steckt da drin. Und ich glaube, ein großer, großer Teil der Leute werden auch gar nicht wissen, dass dieses Spiel existiert, weil es erschien dann ja, kam nie von der PS3 runter, hat nie einen Port bekommen, ist dort jetzt gefangen. Ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Man kann es mittlerweile in PlayStation Now spielen, beziehungsweise in PlayStation Plus spielen.
Genau.
Es ist da Teil eines der Tiere als PlayStation 3 Streaming-Titel.
Aber dass da nie ein Port kam, dass da eigentlich nicht damals sofort ein Port kam für die PS4, weil das hätte ja super profitiert von einfach höherer Auflösung, 60 Frames die Sekunde. Ist natürlich ein bisschen schwierig, von PS3 zu PS4 zu porten, aber der Aufwand hätte sich da, glaube ich, schon gelohnt, vor allem, weil du zum Launch ja eigentlich ein bisschen was haben möchtest und das wäre so ein guter Kandidat dafür gewesen.
Wirklich, mach das, cancel die PS3-Version oder sonst was und mach das zu einem großen First-Party.
Halt Cross-Gen oder sonst irgendwas.
Aber ich gehe da gerade mit dem Gedanken dran, dass du es halt als diesen Exklusiv-Launch-Titel verkaufen könntest. Das wäre so ein geiles Ding gewesen, natürlich in der Zeit, wo jetzt vielleicht der Gedanke wir brauchen jetzt halt andere Arten von Spielen, wir haben unsere Killzone Shadowfalls, Last of Us. Aber da, dem trauere ich immer noch sehr, sehr hinterher. Vor allen Dingen, weil er einfach, es ist gar nicht Teil des Diskurses der Kultur.
Ich frage mich, darf ich eine Verschwörungstheorie
in
den Start bringen? Und zwar, ich glaube, der wahre Killer vom Puppeteer hat einen Namen. Und er heißt Mark Cerny. Der Systemarchitekt von der PlayStation 4.
Du hast recht.
Der hat nämlich
wenn er das macht.
Der hat nämlich zum Launch von der PlayStation 4 ein Spiel an den Start gebracht namens Knack.
Du hast
ein
3D-Plattformer.
Und das wäre ja ziemlich doof gewesen, wenn es da noch einen anderen Plattformer gegeben hätte.
Der so viel besser war. Du hast, ich unterschreibe das komplett.
So.
Ich bin bereit, mit dir auf die Straße zu gehen, Montagsdemos, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass Mark Cerny Puppets hier umgebracht hat, um Knack an den Mann zu bringen, weil es gibt Neck 2 und es gibt Neck 2, es gibt kein Puppeteer 2. In was für einer Welt leben wir denn?
Nicht mal eine PS4-Version von Puppeteer und das ist, denke ich, allein die Schuld vom wahren Puppenspieler Mike.
Eine kleine Bestätigung noch, Gavin Moore hat bei Japan Studio gearbeitet und ist mittlerweile nicht mehr Teil von Sony, sein Creative Director-Rolle bei Demon's Souls war sein letzter Titel.
Okay, Sony. Verstehe.
Gavin Moore arbeitet nicht mehr. Ey, und der Bösewicht Cerny immer noch.
Cerny, ja.
Gott.
Immerhin kein Neck 3. Die PS5 hey. Ist noch neckfrei.
Noch neckfrei, ja. Wir hoffen, wir, dass es dabei bleibt.
Außer jetzt zählt die, wenn PS4 ist ja darauf spielbar, aber trotzdem, ihr wisst, was wir meinen. Ähnliche Situation, Robin, fürs nächste Spiel, das natürlich auch hierbei genannt werden muss, weil natürlich muss es genannt werden, es ist Titanfall 2. Mhm. Wir haben, oder die Idee für diesen Podcast ist ja aus einem Thread of Reset Error entstanden, wo genau dieses Thema besprochen wurde. Und da war das, glaube ich, das erste Spiel oder eines der ersten Spiele, das genannt wurde, nämlich Titanfall 2. Und ich habe dann nochmal genau nachgeguckt, wie die Release-Situation war von diesem Spiel. Und es ist tatsächlich super frustrierend, weil Titanfall 2 erschien am 28. Oktober 2016, ist eines der besten FPS-Spiele, die ihr euch so holen könnt. Wenn ihr noch nicht Titanfall 2 gespielt habt, bitte tut es.
Ja.
Und am 21. Oktober, also eine Woche vor Titanfall 2, kam vom gleichen Publisher Battlefield 1. Mhm. Und eine Woche nach Titanfall 2 kam von Activision Call of Duty Infinite Warfare mit dem Modern Warfare Remaster.
Ja.
Naja, woran liegt das wohl, dass ich Titanfall 2 da nicht so gut bewähren konnte?
Und man muss sich das wirklich noch mal, also das hört sich so schon schlimm genug an, aber ich glaube, es wird nur noch viel schlimmer dadurch, dass man sich in akut noch mal in den Kopf ruft, was die Marketing-Situation damals war. Mhm. Weil es war quasi ein Kulturkampf, der da passierte zwischen Battlefield. Ne? Du hattest halt Call of Duty mit Infinite Warfare, diesem Sci-Fi-Konzept, wo halt Leute super pissed wegen waren, weil die endlich wieder zurück zu ihrem Boots-on-the-Ground-Ding, was diese magische Formulierung wurde dann über diese Jahre. Und dann hast du Battlefield 1, was exakt das halt dann machen wollte. Und dann jeder Battlefield 1-Trailer wurde dann gefeiert bis zum geht nicht mehr. Jeder Battlefield Infinite Warfare-Trailer wurde gedisliked bis ins geht nicht mehr. Und dann hattest du so irgendwo in der Lücke halt Titanfall. Und es war halt das Schlimmste, was dem Spiel passieren konnte. Nämlich niemand hatte noch in irgendeiner Art und Weise Gelegenheit, darüber überhaupt nachzudenken.
Und wahrscheinlich hat es auch darunter gelitten, dass jetzt so das gängige Ding war, oh, Sci-Fi schlecht.
Exakt, genau, das war ja komplett das Ding. Ja. Call of Duty macht jetzt schon auch dieses Sci-Fi-Ding und war ja auch so ein Ding, du hast auch die Bewegungsoption und sowas. Ja. Und dann hast du halt Titanfall 2 so dazwischen, aber ich war doch schon immer Sci-Fi. Oh nein, keiner hat sich mehr dafür interessiert, weil wenn du ein Sci-Fi-Spiel dann doch wolltest, dann hast du in der Regel natürlich zu Call of Duty geguckt, als Mainstream-Fan. Und dann ist es halt erschienen und war der beste Shooter seit Jahren und ist er immer noch geblieben, aber es hat einfach niemand interessiert. Und also, das ist so.
Das ist 100% EA's Schuld.
Nee, da gibt's ja danach, also vielleicht weiß er nicht, ob es da noch weitere Informationen gibt, aber Vincent Pella war es, glaube ich, der Respawn-Chef, der gesagt hat, sie haben auf diesen Release bestanden. Das war deren Entscheidung.
Ja.
Vielleicht sagt er das nur, weil er wusste, ich will mal eine sehr erfolgreiche Karriere bei EA haben in ein paar Jahren. Der ist ja mittlerweile einfach ein EA-Executive.
Selbst dann würde ich sagen, ist es EAs Verantwortung zu sagen, nein, Vince, bist du dumm?
Ja, ja.
Das geht nicht. Mhm.
Das sondern wäre deren Verantwortung gewesen.
Aber wir schieben das um 3 Monate oder so und dann kommt es im nächsten Jahr raus.
Ja, ja, ja. Natürlich, diese Serie hat dann mit Apex Legends noch zu großem Erfolg gefunden. Das macht uns hier nicht glücklich.
Nee.
Das wissen wir. Aber ich wollte mal kurz noch mal gucken, was ich da genau im Kopf hatte mit dem Launch.
Ich muss
Titanfall
2 noch mal spielen. Ich habe das zum Launch gespielt, aber nicht noch mal seitdem.
Ich habe es einmal noch mal gespielt, aber auch relativ kurz danach. Ja. Und es ist ja auch nicht lang. Es ist ja
genau,
so ein einige Stunden langes Spiel. So, hier ein Kommentar von Vincent Pella. The game was successful, it sold well enough, but it didn't quite sell as well as it should have. Maybe because it was super crowded, blah 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 blah.
Maybe.
Maybe. Maybe.
Maybe. Ja, warum?
Aber er sagt ja irgendwas zu dem Release eigentlich.
Hast du jetzt nicht sofort gefunden?
Doch, ich hab in dem. Nee, steht nur, es war ein Mistake, aber er sagt nicht, dass es ihre Schuld war. Ich sehe es gerade, es ist ein 2019er News gewesen, die ich hier im Kopf hatte, wo Jason Schreier auf Twitter bestätigt hat, weil ein anderer User es schrieb, dass er ebenfalls von Higher-Ups at Respawn gehört habe, dass der Release-Zeitpunkt nicht von EA kam, sondern von Respawn und EA dann gesagt hat, gut, wie ihr wollt. So oder so, scheiß Idee.
Ja, das ist wirklich, also
wirklich scheiß Idee. Das Spiel war, man hört ja, es war successful, das heißt, es hat einen Profit dann wohl noch irgendwie rausgeschlagen, was man ja auch daran sehen kann, dass EA weiter mit diesem Team gearbeitet hat und die dann große Erfolge feiern konnten. Ja, nicht nur mit Apex Legends, sondern auch mit Fallen Order.
Genau, sie mussten halt erstmal überlegen, okay, wie machen wir die Franchise jetzt
genau, so es war nicht profitabel. Sofort Titanfall 3.
Genau, und Battlefield hat heute seine Sequels bekommen und sie ist ja, was daraus geworden ist. Mhm. Und Titanfall 3 kriegen wir wahrscheinlich noch für etliche Jahre nicht.
Ja, das ist keine aktive
Franchise.
Das, genau.
Auch wenn uns Respawn immer wieder sagt, nein, nein, nein. Das gibt's doch noch.
Ich finde das super frustrierend.
Das ist wirklich
super frustrierend. Ich würde sie würden einfach die Fresse halten.
Ja, wirklich.
So, lass mich trauern in Frieden. Also, es ist schlimm genug, wenn Verwandtschaft stirbt, aber wenn ganz noch jemand kommt und sagt, vielleicht ist gar nicht so. Nee, lass mich trauern um Mama Titanfall und dann irgendwann komme ich dann drüber weg und bin super excited, wenn Titanfall 3 dann doch mal kommen sollte. Weil ich glaube, das ist so ein super offensichtliches Ding, dass du, wenn du in 8 bis 10 Jahren nach Release, also was ja bald dann schon der Fall ist, wenn du in 4 Jahren irgendwie ankommst und dann out of nowhere Titanfall 3 ankündigst, dann hat sich so, also mittlerweile ist es absolut ein Kulthit, über diese ersten Verkaufszahlen hinaus hat sich dieses Spiel allein schon wegen der extremen Rabatte, die es immer für dieses Spiel gab, und dann dem nicht aufhörenden positiven Word of Mouth, eine große Fanschaft darum entwickelt. Das heißt, wenn du dann wirklich mal einfach, boom, Titanfall 3 ankündigen würdest. Ich glaube, das hätte echt Potenzial, ein Hit zu werden.
Glaubst du, einen Titanfall 2 Remaster für aktuelle Konsolen könnte was reißen?
Glaube ich nicht, nee. Also ich glaube, nochmal das gleiche veröffentlichen, was sie sowieso schon alle gespielt haben, weil es dann doch recht günstig war. Ich glaube, der Zug kommt zu spät. Ja. Was du machen könntest vielleicht, ist Titanfall 2 einfach bei Titanfall 3 mal reintun als Bonus. So, hey, übrigens, hier, so Modern Warfare Remastered-Style.
Ach so.
Genau, wir packen hier, wenn du die Geschichte nicht gespielt hast,
ja, verstehe.
Hier hast du den ersten Teil. Ich sehe es als Prolog, der ist eh nur 4-5 Stunden lang. It's fine.
Das ist sicherlich aber auch ein guter Punkt. Die 2 im Namen wird nicht helfen. Titanfall, die 2 im Namen wird nicht helfen. Titanfall ist zwar der zweite Teil von Titanfall, aber Titanfall 1 hatte ja keine Kampagne. Also du musst ja Titanfall 1 nicht gespielt haben.
Ja.
Sogar so richtig gar nicht. Titanfall 2 wäre mal eines dieser Spiele gewesen, wo es voll Sinn gemacht hätte, die 2 wegzulassen, einmal nur einen Untertitel drunter zu packen.
Voll, ja.
Weil ich glaube, das ist dann auch eher noch so dieses abschreckende Ding.
Titanfall, Infinite Battlefield.
Oder so wie Battlefield 1, einfach Titanfall 1.
Ich muss sagen, bei puncto Namensgebung würde ich so wie Battlefield niemals supporten. Das ist wirklich der absolute, das ist der Weg in den Wahnsinn.
Ja,
die Namensgebung von Battlefield, dass wir von Battlefield 2 zu Battlefield 1 zu Battlefield 5 gehen. Also ich hab da irgendwie auch Respekt vor, ich find's irgendwie auch cool.
Das ist schon sehr wild.
Aber es ist wirklich komplett wild, ja.
Ich hätte gern auch ein Pacific Rim von Respawn, von den Titanfall-Machern. Einfach Titanfall, aber mit Pacific Rim-Franchise und der Musik aus Pacific Rim. Und
also, dass du dann, was machst du da? Kämpfst du in dem Roboter, in der First Person als gigantischen, oder?
Von mir aus auch in der First Person, aber ich hätte jetzt auch gedacht an Third Person oder sogar an Co-op, weil das so gut zu Pacific Rim passen würde.
Mhm.
Also wo du wirklich zu zweit einen Roboter steuern
musst. Wo du das mal sagst, wann kommt eigentlich mal in deinen verdammten Fighting-Game-Streams Pacific Rim vor?
War das ein richtiges Fighting-Game?
Mhm, das habe ich getestet. Das ist ein One-on-One-Fighting-Game einfach.
Echt?
Ja, okay. Weiß auch nicht, warum sie gesagt haben, wir machen ein Pacific Rim-Videospiel und das ist ein Fighting-Game, aber es sure ist eins.
Ich hatte jetzt nicht mehr im Kopf, dass das ein Fighting-Game war.
Ja, okay, dann ist das hier meine Info an dich.
Mache ich das? Ich mache mal so ein
Stream. Was ist dieser Stream wert, solange er nicht
Pacific Rim? Wo ich das und dieses Gundam versus spiele, das passt gut zusammen.
Sehr gut. Ist das nicht ein Overwatch-Spiel?
Was?
Gundam versus?
Du denkst an das neue.
Veröffentlichte. Ja,
Gundam du meinst Evolution heißt das,
glaube ich. Ja. Es gibt so viele. Gibt es nicht auch ein Godzilla 101-Game? Ja, gibt's auch. Auf der Xbox, glaube ich. Es gibt so coole, weirde, viele coole, weirde,
es
dumme
101-Games. Sehr komische, Fighting Games. Okay.
Ich glaube, ich würde noch einen reinbringen, wenn dir das recht ist.
Mhm.
Und zwar, ich glaube, ich würde noch einen ganz aktuell. Ich hab jetzt hauptsächlich aktuelle Spiele. Ich guck gerade, Puppeteer war nicht aktuell, aber ansonsten alles aktuelle Spiele bei mir und das ebenfalls eins. Und zwar eins, was einfach ein bisschen zu gut passt, nämlich Babylon's Fall. Ein Spiel, gab es ein Spiel, was mehr zum Sterben rausgeschickt wurde denn je? Also ich glaube nicht.
Ja,
Square Enix ist da eigentlich echt ganz gut drin. Ich hatte auch noch einen anderen Titel von diesem Jahr, aber den bewahre ich mir, glaube ich, auf, falls wir das nochmal machen. Mhm. Babylon's Fall ist halt auch so, ist halt wirklich so ein Titel, wo gesagt wurde, während der Entwicklung offensichtlich, okay, wir wollen was anderes machen. Mhm. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt Square Enix alleine vorwerfen wollen, weil wir wissen ja von Platinum, dass sie sehr, sehr offen damit umgehen, dass sie mehr Games-as-a-Service-Spiele machen wollen. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Idee von Platinum selbst kam. Keine Ahnung. Wissen wir einfach nicht. Aber dieses Spiel wurde angekündigt und dann schien es halt wie ein Koop-Titel zu sein, war dann einfach weg für, ich glaube, 3 Jahre. Ich glaube, 2018 wurde es irgendwie revealed und dann 21.
Das hat auf jeden Fall richtig lange gedauert.
Ja, 3 oder 4 Jahre. Und dann sah es anders aus. Und es war auch ein anderes Spiel. Ja. Denn dann war es halt ein Game-as-a-Service-Titel, der aussah, als wäre er schon vor 15 Jahren veröffentlicht worden oder zumindest angekündigt worden. Weil es wirklich eines der hässlichsten Spiele ist, die ich auf der PlayStation 5 bisher gespielt habe. dieses Spiel anzuwerfen, dann hast du diesen Character Generator mit diesem Charaktermodell, das sieht wirklich einfach aus wie Xbox 360 NPC. Das ist ein gar nicht mehr so eine große Übertreibung. Es sieht wirklich so aus und wurde dann ganz verschämt mit so einem Filter drüber gepappt, wo dann so getan wurde, als ob das nicht das sei, was es ist. Und wurde halt veröffentlicht in einem völlig katastrophal unfertigen Zustand. Mhm. Auch wieder so ein Ding, du hast den Content im Spiel auf den ersten Blick, du hast so eine Kampagne, der du folgen kannst, aber du spielst immer in dem gleichen Level, also pro Area spielst du quasi immer in dem gleichen Level, das dann neu zusammengebaut wurde. Du hast ganz offensichtliche Komfortfunktionen, die fehlen, dass du keine so richtig guten Möglichkeiten hast, diese Spiele allein zu spielen, wenn du keine Spieler findest, weil es einfach nicht gebalanced wird. Überhaupt nicht. Die haben das auf 3 oder 4 Spieler ausgelegt, den Schwierigkeitsgrad. Sagen wir nicht den Schwierigkeitsgrad, sagen wir den Health Pool der Gegner. Und wenn du es dann alleine spielst, weil du keine Spieler findest, ja, dann ist halt einfach, musst du halt einfach eine halbe Stunde gegen diesen Gegner kämpfen. Gleichzeitig haben sie aber auch keine gute Möglichkeit, da drin so richtig Spieler zu finden. Weil du suchst dann im Quick-Match nach Spielern, aber kommst dann regelmäßig in Missionen rein, wo du noch gar nicht bist oder die du schon gemacht, nicht das erste, sondern das zweite, die du schon gemacht hast. Ja, also ich muss dann das Glück haben, dass ich auch in der Mission lande, in der ich landen will. Mhm. Ansonsten kann ich einfach nur selbst ein Spiel aufmachen und hoffen, dass Spieler reinkommen. Aber wenn dann nicht innerhalb von einer Minute Spieler reingekommen sind, startet die Mission einfach alleine. Während das Spiel aber nicht dafür designt ist. Du kannst also noch nicht mal sagen, ich bleibe jetzt einfach so lange hier 2 Stunden, bis ich halt Spieler finde. Nein, das Spiel startet dann einfach. Und was du dann machen musst, ist quasi immer, wenn du mit einer Uhr des Times oder im Kopf mitzählst, so nach 50 Sekunden dann aufhören, dieses Spiel aufzuhaben, neues Spiel aufmachen und dann wieder hoffen, dass jemand reinkommt. Das wurde dann auch gepatcht, aber da wurde der Timer nur höher gemacht und nicht entfernt.
Ich hätte das gern für Fighting Games, wo du dann einfach alleine da bist.
Ja. Also ein ganz großes Desaster, aber halt so offensichtlich unfertig. Eines dieser vielen, vielen Games-as-a-Service-Titel, Games-as-a-Service, eine Halo Infinite, Anthem, offensichtlich einfach nur steht für, wir haben kein fertiges Spiel gebaut, genau, und werden es über die kommenden 2, 3 Jahre auf den Stand bringen, und den es sonst zum Release hätte.
Auch offensichtlich kein Vertrauen mehr ins Spiel. Also das ist dann eher so ein Ding, wir hauen es jetzt raus, wir gucken mal noch ein bisschen was wieder einzuspielen durch die Leute, die sich's kaufen.
Ja, vielleicht kriegen wir, und dann hoffen wir, dass wir genug Geld machen, um es zu verbessern.
Wenn es dann doch erfolgreich wäre, wäre wahrscheinlich auch noch mehr Supporter gewesen. Ja. Aber jetzt war es halt dann das Spiel, das es war, und war dann eher so ein Witz. Weil das war ja nicht mal, in meiner Wahrnehmung zumindest, nicht mal so kaputt oder so faszinierend, dass dann Leute aus der Sicht drüber geredet haben, so wie bei Balan Wonderworld, sondern das hat ja einfach keinen interessiert.
Nee. Das ist halt ein Spieleprototyp mit einem Kampfsystem, wo du merkst, so, ah ja, da sind die ganzen Platinum-Ideen drin, aber nicht mal ansatzweise zu Ende entwickelt, ohne genug Fähigkeiten, ohne genug Items und Loot zu haben. Es ist super frustrierend, das halt zu sehen, wie dieses Spiel offensichtlich nach einem Jahr rausgehauen wurde.
Ja.
Wie wir das Skelett eines Spieles hatten und dann gesagt wurde, ach, naja, ist schon okay, wir glauben nicht mehr, dass das groß wird, also hauen wir es einfach raus für 70 Euro und dann erscheint es. Übrigens 1,5 Wochen nach Elden Ring. wenn man das nochmal kurz sich in den Kopf rufen will. Anderthalb bis zwei Wochen nach Elden Ring, das erschien am 1. März war es, glaube ich.
Ach du Scheiße.
Am März und Elden Ring erschien, glaube ich, am 18. Februar.
Das habe ich nie mehr im Kopf gehabt.
Elf Tage nach Elden Ring erschien Babylon's Fall. Dazwischen erschien dann natürlich auch noch Horizon. Und Elex. Das heißt, diverse Spiele, die dann wirklich rausgeschickt wurden, um zu sterben. Und Babylon's Fall war da definitiv eins davon.
Naja, also das klingt jetzt, als ob Horizon auch zum Sterben rausgeschickt
wurde. Nee, damit meinte
ich
Elex.
Ist ja nicht gestorben, ja. Ich wollte gerade sagen.
Das wäre der andere Titel, über den ich auch noch reden wollen würde. Den würde ich mir, glaube ich,
auch bewahren. Ich weiß aber gar nicht, ob Elex verkaufstechnisch...
Ja, war nicht gut.
War nicht gut?
Okay. Also ich habe keine Verkaufszahlen, aber ich habe mir die Spielerzahlen sehr konkret verfolgt, weil ich halt das Gefühl hatte, okay, das interessiert nicht mal die Leute, die sich eigentlich für Elex interessieren. Und das habe ich auch an mir selbst gemerkt und das können wir mal ganz kurz, wie heißt nochmal Steam-Tracker, wie heißt die Seite nochmal?
SteamDB oder so, Steam Database, nee, ja. Keine Ahnung.
Warte mal, Elex.
Ich nutze es nicht wirklich.
Numbers, das will ich nochmal kurz zeigen, Steam-Charts.
Steam-Charts.
Elex hatte All-Time-Peak, also gleichzeitige Spieler, 22.000 war der All-Time-Peak. Ja, war echt gut. Ich glaube, Elex 2 war 7.000.
Ach so, das war gerade Elex 1.
Das war Elex 1, genau, mit 22.000. Und Elex 2 hat einen All-Time-Peak von, Peak von 8.000, weil es nochmal einen Sale hatte, glaube ich. Weil als ich zum Launch geguckt hatte, war es bei 7.000, okay. Was halt ein Drittel ist, ungefähr. Und das ist natürlich für ein Sequel schon ein krasser Einbruch.
Damn.
Aber verstehe ich auch, weil fünf Jahre nach Elex dann das rauszubringen.
Genau, ja, das ist dann halt und manchmal ist es ja dann auch einfach das Spiel selbst, ne? Wenn dann auch die Kritiken kommen und es heißt hat sich jetzt nicht so viel getan.
Es ist vielleicht sogar schlechter oder
Es ist
weniger
vielleicht
beeindruckend als der erste Teil.
Ist das natürlich doof.
Ja.
Ich musste übrigens noch eine Sache einspielen, das ich gerne unterbringen würde, einfach weil es für mich so ein bisschen eine andere Perspektive darstellt.
Ja.
Gravity Rush 2. Hm. Weil das kam im Januar 2017 raus, kurz vor Resident Evil 7 und Tales of Berseria und Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prolog. Mhm. Und da habe ich in dem Thread gelesen, bei Reset Era, wo Leute gesagt haben, es hatte kaum Präsenz auf Events und so ein Kram. Aber in der PSX zum Beispiel, die 2016 im Dezember stattfand, da war Gravity Rush 2 da. Da haben sie den DLC für Raven nochmal angepriesen, dass man Raven spielen kann. Und da hat Shuya Yoshida wirklich halt kurz über Gravity Rush geredet. Also das hatte Präsenz, bin ich der Meinung. Und es hatte sicherlich nicht das große Marketingbudget von einem Uncharted oder sowas. Ich glaube aber manchmal manchmal hast du auch einfach Pech. So, wo
es gibt
jetzt,
Kultspiele.
Genau, wo du jetzt auch nicht irgendwo raufzeigen kannst und sagen kannst, okay, deswegen ist das jetzt passiert. Ich glaube, Gravity Rush hat nun mal auch so ein bisschen eine limitierte Massenkompatibilität. Und dann hatte Gravity Rush 2 halt auch noch das Problem, dass es jetzt kein 10 von 10 Spiel ist. Ne? Es hat immer noch die exakt gleichen Game-Design-Probleme, die der erste Teil hatte. Es hat sich dahingehend kaum weiterentwickelt.
Ja.
Ist trotzdem noch ein super cooles eigenes Spiel, wie ich finde, und hat eine Story, die wahnsinnig am Rad dreht und Spaß macht. Aber da sind halt dann, da kann dann das Word of Mouth auch nur so viel machen, weißt du?
Ja.
Und da, glaube ich, ist es dann auch manchmal sind es bittere Fans, die dann dem so zuschreiben, dass es quasi keine Chance hatte und das dann auf verschiedene Faktoren umzumünzen wollen. Und sicherlich haben da verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt, aber ich glaube, es ist nicht immer ganz so einfach wie bei einem Titanfall oder sowas, wo wir halt eindeutig sagen können, naja, da muss man jetzt kein Marktforscher für sein, um zu sagen, warum das vielleicht nicht so gut performt hat.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Es gibt Spiele, die haben einfach Sequels bekommen, die sich vielleicht jetzt nicht unbedingt aus den Verkaufszahlen des Originals ergeben, sondern weil der Entwickler da leidenschaftlich bei ist und weil es eben eine kleine Kult-Fangruppe gibt, die aber noch groß genug ist. Mhm. Und ich glaube, das ist eines dieser Beispiele. Ich glaube auch, was in diesem Thread oft genannt wurde, war halt Neo, The World Ends With You, ist auch so ein Titel, wo ich denke, ja, das wurde dann
Nachfolger dann, meinst du, ne?
Nee, ich meine, also Neo, The World Ends With You, und das hat ja dann.
Ach, das ist ja der Nachfolger.
Das. Genau.
Ja, ja, ja.
Da fängst du vielleicht schon mal den Namen an.
Das ist ein sehr guter.
oder hieß es Neon? Nee, ich glaube, es ist Neo, The World Ends With You. Und das sind halt Spiele, die keine riesige Marketing, keine riesige Mainstream-Interesse generiert haben bei ihrem ersten Teil schon. Und da ist es schon ein Wunder, dass es einen zweiten Teil überhaupt gibt. Und da kann ich dann auch jetzt nicht groß mit Unverständnis reagieren, dass da kein großes Marketing mehr für passiert ist, weil das wahrscheinlich gemacht wurde. Es gibt ja auch Projekte, die werden einfach gemacht, um quasi einen Entwickler auch ein bisschen happy zu machen, wo gesagt wird, wir wollen einen Entwickler auch halten, deswegen lassen wir ihn auch ein Herzensprojekt machen. Das gibt es im Filmgeschäft sehr, sehr häufig, dass quasi gesagt wird, so, du machst jetzt einen Blockbuster für uns und dafür geben wir dann Geld für dein Herzensprojekt danach. Aber auch unabhängig davon reicht es vielleicht, wenn es sich dann 100.000 Mal verkauft, weil es halt nicht so teuer war. Und dann muss man da nicht großes Marketing reinstecken und dann ist es vielleicht eine logischere oder eine nützlichere, glücklich machendere Einstellung, happy darüber zu sein, dass es diesen zweiten Teil gibt und nicht traurig darüber, dass es nicht noch einen dritten Teil gibt. Ich glaube, man sollte niemals davon ausgehen, dass es so ein Wunder wie bei Nier Automata gibt, wo alle Sterne mal in einer Reihe stehen und dann halt sowas passiert. Das passiert alle 10 Jahre mal. Ja. Und ich glaube, da kann man einfach happy darüber sein, dass diese Kult-Hits Sequels bekommen haben.
Auf jeden Fall. Und ich meine, ne, das gilt vielleicht generell nochmal für viele dieser Spiele, wo zwar schön wäre, einen Sequel zu bekommen und da noch mehr von zu sehen, aber ne, ich bin auch schon super happy, dass wir überhaupt einen Titanfall 2 haben und dass es so gut wurde, wie es wurde.
Ja.
Und jetzt, klar kann man das dann nochmal machen, aber allein Titanfall 2 ist ja schon super cool.
Ja.
Und man möchte dann, glaube ich, einfach nur sehen, dass das auch auf einer größeren Fläche gewertschätzt wird, vielleicht so ein bisschen.
Und es war halt so eine seltene Ausnahme von, es ist ein Spiel, was schon einem erfolgreichen Spiel folgte, weil Titanfall hat ja sehr viel Mark, also Titanfall 1 war ja ein Riesending als der Xbox-Exklusivtitel und da haben viele Leute drüber geredet und das erschien so offensichtlich, als wie so ein offensichtlicher Erfolg eigentlich die Idee und dann war es halt nochmal extra frustrierend.
Ja. Und ich meine, du hast es gerade gesagt, weil wir haben es jetzt nicht nochmal separat angesprochen, Nier kam natürlich mit Final Fantasy ist 13 und
eines der offensichtlichsten und ich dachte
haben
deswegen
haben wir schon so oft drüber geredet.
Ganz genau, ganz genau.
Ja.
Beziehungsweise ich hatte gesehen, es war ja wirklich ein Monat auch weg von Final Fantasy 13.
Das war ein bisschen immerhin, Pause dazwischen, aber trotzdem ist es halt Final Fantasy 13.
Ja. Sehr schön. Dann soll es das gewesen sein für die heutige Folge von Hooked on Topic. Ich möchte mich bei euch allen wie immer für euren fleißigen, tollen Support ganz, ganz doll bedanken.
Dankeschön.
Der überhaupt erst ermöglicht, dass wir das jetzt schon so viele Jahre hier machen können und nicht Hooked gegründet haben, um es sterben zu lassen, sondern das ist immer noch so
Magazine, schön, die nie eine Chance hatten.
Oh. Hooked. Hier, wie heißt es? PC? War das PC Powerplay? War das das Magazin?
Das hatte ja sehr, sehr große Chance sogar.
Ja, war es das Magazin, was wegen der indizierten Sache dann so kurz danach? Ja,
das
genau.
Das ist so eine bittere Geschichte.
Ganz kurz Kontext dafür für alle Leute, die gar nicht verstehen, was wir gerade meinten. PC Powerplay war ein Spielemagazin, was ich glaube so 2004, 5, 6 irgendwie sowas. Schon relativ spät eigentlich.
Zur World of Warcraft Zeit auf jeden Fall schon. Ich habe diverse davon zu Hause, weil ich mochte die damals sehr gern.
Wurde gegründet und war halt dann auch relativ erfolgreich. Hat dann auf ihrer DVD eine Vollversion gedruckt, oder einen Trailer war es. Ein Trailer gedruckt für ein Spiel, wo ein Hakenkreuz zu sehen war. Also da haben sie nicht die deutsche zensierte, ich weiß, es klingt richtig, ja. Auch noch für so ein richtiges Trash-Spiel.
Ja.
Eine Trailer-Version halt drauf gedruckt, in der Hakenkreuze zu sehen waren, weswegen dieses gesamte Magazin dann natürlich postwendend aus dem Verkauf genommen werden musste und das hat dieses Magazin einfach von heute auf morgen sofort in den Bankrott getrieben. Dieser eine Fehler.
Genau.
Ziemlich crazy, diese Geschichte.
Ich weiß aber gar nicht mehr, war es ein Trailer, war es eine Demo?
Ich meine, es war ein Trailer.
Ich glaub,
PC Powerplay.
Da gibt es übrigens auch bei der PC Powerplay, gab es damals einen Giga Games Auftritt. Kennst du den, wo die das vorgestellt haben?
Nee.
Da war, glaube ich, Florian Stangl und noch irgendjemand von der PC Powerplay da. Weil das sind ja ehemalige GameStar-Leute teilweise gewesen.
Ja.
Dadurch war mir überhaupt erst bewusst, dass es die Powerplay so gab, aber
Tatsächlich, es war ein internationaler Trailer zu Turning Point.
Turning Point.
Fall of Liberty.
Turning Point.
Ja, nachdem vor 4 Redesigns samt Stiländerungen dem Heft nicht zu dem gewünschten Erfolg verholfen hatten, führte ein Video, das verbotenerweise eine Hakenkreuzfahne zeigte, dazu, dass die gesamte Auflage zurückgefordert wurde. Und dann wurde direkt auch noch der Cypress Verlag, der das rausgebracht hat, von Computec geschluckt.
Also es war dann scheinbar nicht der einzige Faktor.
Nein, es war sowieso schon nicht riesig unglaublich erfolgreich scheinbar und dann auch noch ist dieser Fehler passiert und dann hat es sich verabschiedet. Ja. Ich wage zu behaupten, wenn man sich anschaut, wie der PC bzw. allgemein der Videospielmagazinmarkt im Printbereich dann aussah, wäre das vielleicht auch nicht mehr viele Jahre so oder so gut gegangen.
Nee.
Sehr schön. Soll es jetzt wirklich gewesen sein. Nochmal vielen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns, hören uns in 2 Wochen hier wieder mit einer neuen Folge Hooked on Topic. Bis dahin möchte ich euch mal sehr empfehlen, falls ihr es nicht gemacht habt, guckt einfach mal auf unserem Live-Channel vorbei. Wir streamen gerade beide ganz, ganz fleißig und ganz viel tollen Kram gibt es da. Ansonsten wie immer unsere Website im Blick gehalten. Macht ihr sowieso, ihr super Supporter. Vielen Dank, Küsschen an euch alle, auf Wiedersehen und Chapeau.
Nie vergessen, Max Hörni ist schuld.
Max Hörni ist eine Eidechse.
Nieder mit Neck.